Wir fahren weiter im Matthäusevangelium, da wo wir zuletzt angekommen sind, am Ende des 18. Kapitels. Wir sind jetzt bei 19 und da lesen wir die Verse 1 bis 12. Matthäus 19, 1 bis 12. Das ist das Wort unseres Gottes. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Königreichs der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst für heute, für jetzt. Wir bitten dich, dass du uns das verstehen lässt, was du uns hier zu sagen hast. Wir bitten dich, dass du unsere Ohren und Herzen öffnest, dass du uns verstehen lässt, was du sagst. Und ich bitte dich, dass du auch meine Lippen so öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben vor diesem Abschnitt jetzt verschiedentlich gesehen, dass Jesus seine Hörer gelehrt hat über die so wichtigen Dinge wie kindlicher Glaube, Demut. Er hat gelehrt über den guten Hirten, der den verstreuten Schafen nachgeht. Er hat über Kirchenzucht und über Vergebung gelehrt. Und nun heißt es, er zieht weiter. Er war da im heidnischen Galiläa und jetzt zieht er von da weg in die Umgebung von Judäa. Und er heilt dort viele aus den großen Volksmengen, die ihm folgen, heilt er von ihren Gebrechen. Und sicher ist es, dass er seine Heilungen, wie er das immer tat, mit Predigen begleitet, weil seine Heilungen, seine Predigt, seine Verkündigung von sich selbst illustrieren. Das zieht natürlich nun nicht nur einfach die Volksmengen an, sondern auch die Pharisäer. Die kommen auch wieder. die wohnen in dieser Umgebung. Und die sind ja stets eifrig bemüht, den Dienst des Herrn Jesus abzuwerten und in Frage zu stellen. Was Matthäus hier über die Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern erzählt, das erinnert daran, dass es uns oft ähnlich gehen mag, nicht wahr? Wenn die Leute wissen, dass wir Christen sind und dass wir deshalb bestimmte moralische Vorstellungen pflegen, dann reizt sie das oft, uns herauszufordern. Habt ihr sicher auch schon erlebt. Ich habe das vielfach erlebt. Sie mögen versuchen, unsere Überzeugungen in Frage zu stellen oder sogar uns anzugreifen oder vielleicht uns lächerlich zu machen. Die Sexualethik der Bibel ist zum Beispiel oft Ziel solcher Aktionen. Nicht wahr? Man fragte mich schon öfter: Glaubst du wirklich, dass man vor der Ehe nicht sexuell aktiv sein darf? Oder ähnliche Dinge? Auch der Themenkreis Ehe und Scheidung ist sehr aktuell, nicht wahr? Das wird diskutiert in den verschiedensten Arten. Ein nichtchristlicher Freund erzählte mir kürzlich auch von einem älteren Christen, mit dem er zusammenarbeitete, dass dieser sich scheiden ließe. Ist ein Christ, der für ihn, meinen nichtchristlichen Freund, ein Vorbild war, wie er lebte, wie er redete und so weiter. Und dass dieser sich jetzt scheiden lassen will, das hat meinen Freund wirklich betroffen gemacht. Und er sagte zu mir: Ich verstehe das nicht. Dieser Mann war so ein Vorbild für mich. Und ich dachte, dass es doch die Christen sind, die eine gute Ehe führen können, wenn überhaupt jemand. Und ich konnte ihm nur zustimmen. Aber solche Situationen und die Gespräche, die dazu dann aufkommen, das sind Gelegenheiten, um eben über die biblische Lehre, über diese Dinge zu sprechen. Und so ist es auch im Neuen Testament, nicht wahr? Die allermeisten Lehren der Apostel kommen zum Ausdruck, weil es Anlässe oder Probleme gab, auf die die Apostel reagieren mussten. Die Briefe der Apostel zum Beispiel, viele Probleme in den Gemeinden, falsche Lehre, falsches Leben und so weiter. Wir erfahren dann über das Richtige sozusagen, indem die Apostel auf diese Probleme reagieren. Und wie sie das dann tun in den neutestamentlichen Briefen, ist, dass sie die Lehren des Alten Testaments erklären und vertiefen. Im Neuen Testament kommt nichts Neues, was im Alten nicht schon vorhanden war. Aber es wird erklärt und vertieft, um es kurz zu sagen. Und das tat auch schon Jesus, nicht erst die Apostel in ihren Briefen, sondern Jesus tat dasselbe. Hier, in dem, was wir gelesen haben, treten die Pharisäer als Herausforderer auf und bieten damit Jesus die Gelegenheit, Gottes Plan für die Ehe zu erklären und das Falsche zu korrigieren. Das ist das, was er hier macht. Und dazu kommt aber noch etwas mehr. Der Herr lehrt nicht nur grundsätzlich über Ehe und Scheidung, sondern er konfrontiert auch eine weit verbreitete Unsitte mit Hilfe von bestimmten Bibelstellen, die Grenzen auszuweiten. Das heißt, die sogenannten Grauzonen auszunützen. Wir nehmen Verse aus der Bibel, aus dem Zusammenhang und benutzen sie, um unsere Freiheiten auszudehnen, nicht wahr? Und Jesus lehrt uns, wie wir das eben nicht tun können. Und er lehrt uns, wie wir das Wort Gottes richtig verstehen, auslegen und anwenden? Anhand dieser Frage, die die Pharisäer stellen. Die Pharisäer kommen nicht als ehrliche Fragesteller. Sie wollen nicht vom Herrn jetzt mehr darüber lernen, was Gottes Wort über Ehe und Scheidung sagt. Das wollen sie nicht. Es heißt hier, sie kommen, um ihn zu versuchen. Das heißt, um ihm eine Falle zu stellen. Sie waren darauf vorbereitet, je nachdem, was der Herr für eine Antwort geben würde, ihm einen Strick daraus zu drehen und ihn anzuklagen. So taten sie es immer. Die Pharisäer gründeten ihre Lehre oder ihre Lehren und ihre Leitung der Kirche, gründeten sie vielmehr auf Traditionen als auf die Heilige Schrift selbst. Sie hatten zusätzlich zu den Geboten der Schrift eine ganze Menge an eigenen Regeln aufgestellt, nach denen die Gläubigen dann leben sollten, unter ihrer Rigide. Und in Bezug auf die Frage der Ehescheidung, da gab es da einiges in der Tradition, in der Lehrtradition. Es gab damals zwei mehr oder weniger entgegengesetzte Auslegungstraditionen. Zwei Rabbis waren führend. Der eine war Schammai und der andere Hillel. Die waren ganz bekannt. Und sie standen für die jeweiligen verschiedenen Positionen. Hillel, er war der Liberale. Er vertrat die Sicht, dass ein Mann wegen irgendeiner Kleinigkeit seine Frau entlassen könne. Zum Beispiel schon, wenn sie das Essen anbrennen lässt. Schammai dagegen, er lehrte, dass das Entlassen der Frau nur aufgrund schwerer Vergehen erlaubt sei. Die Pharisäer waren vielleicht irgendwo dazwischen, vielleicht näher bei Schammai, also bei dem strikteren der beiden. Wir wissen es nicht so genau. Wir wissen auch nicht, wie diese Pharisäer, die jetzt zu Jesus kamen, standen. Und wenn sie nun Jesus fragen, denkst du, dass es einem Mann erlaubt ist, seine Frau wegen irgendeiner geringfügigen Sache zu entlassen? Dann erwarteten sie wohl, dass Jesus jetzt sich auf eine Diskussion einlassen würde, auf eine Diskussion über die Traditionen, so wie es bei den Rabbis eben üblich war. Wenn er sich dann eher bei Hillel anlehnen würde, dann könnten sie sagen, seht ihr, er ist ein Liberaler, der die Gebote nicht ernst nimmt. Und wenn er eher eine restriktive Antwort geben würde, dann würden sie einen anderen Weg finden, ihn zu diskreditieren. Ähnlich, wie sie es dann auch tun gleich. Jesus durchschaut natürlich diese Versuchung. Das ist für ihn nicht schwer. Erstens kennt er die Herzen der Menschen. Er weiß, was da drinnen ist. Er kennt die Absichten dieser Pharisäer. Und zweitens, und das ist hier noch wichtiger, zweitens ist er nicht irgendwelchen Auslegungstraditionen verpflichtet. Seine Lehre gründet immer auf der Schrift, die ja sein Wort ist, das er gegeben hat. Und darum fragt er die Pharisäer, habt ihr nicht gelesen? Das ist der Verweis auf die Schrift. Habt ihr nicht gelesen? Mit anderen Worten sagt er ihnen, wenn ihr solche Fragen habt und Antworten sucht, sollt ihr nicht in den Traditionen Antworten suchen, nicht die Lehrmeinungen der Rabbis konsultieren, sondern direkt zum Wort Gottes gehen. Und dabei ist es auch wichtig, dass ihr die Schrift nicht als eine Art Orakelbuch behandelt und Verse aus dem Zusammenhang reißt und sie benutzt, um eure Ansicht zu bestätigen. Jesus zeigt ihnen dann aus dem Schöpfungsbericht Gottes Absicht mit der Ehe. So wie es von Anfang an gedacht war, von dem Schöpfer. So müsst ihr das sehen und verstehen. Da müssen wir anfangen und dann von da aus können wir die Detailfragen klären und beantworten. Der Herr zeigt eigentlich, dass wenn wir Gottes Absicht mit der Ehe verstehen, die Fragen zur Scheidung und Wiederheirat bereits zum größten Teil beantwortet sind. Er erklärt in wenigen Worten, wie und wozu Gott die Ehe von Anfang an gedacht hatte. Mit einem Satz: Die Ehe ist eine untrennbare Einheit von einem Mann und einer Frau. Das ist das, was Jesus hier sagt und dann etwas ausführt. Die Ehe ist eine untrennbare Einheit von einem Mann und einer Frau. Zuerst sind der Mann und die Frau zwei Individuen. Ein Mann und eine Frau. Und sie verlassen dann irgendwann ihre Ursprungsfamilien, Vater und Mutter, um miteinander diese neue Einheit zu bilden. Diese unbrechbare Einheit. Sie werden ein Fleisch. Das heißt, sie sind so eng miteinander verbunden, dass sie nicht mehr als zwei, sondern als einer erscheinen. Es ist eigentlich gegenüber der Welt wie eine Person. Jetzt diese beiden. Die sind ein Fleisch geworden, so eng miteinander verbunden, dass sie eigentlich einer sind jetzt. Als Gott den Menschen schuf, da schuf er sie, so heißt es, als Mann und als Frau. Und in dieser Aussage klingt mit, dass sie füreinander geschaffen sind. Mann und Frau sind füreinander geschaffen. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Er soll eine Hilfe haben, eine Frau, die ihn komplett macht. In dieser Einheit, die dann entsteht aus den beiden. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Er soll eine Frau haben, die ihn komplett macht. Eine komplette Einheit, die die Aufgabe erfüllt, was für eine? Gottes Ebenbild in dieser Welt zu sein. Paulus erklärt im Epheserbrief 5, Vers 32, dass sie zusammen ein Bild für die Einheit von Christus und seiner Kirche sind. Sie sollen dies abbilden, die Einheit zwischen Christus und seiner Kirche und die Treue in dieser Einheit. In den Versen davor, also vor Epheser 5, 32, erklärt Paulus, wie Mann und Frau diese Einheit dann leben sollen. Er zeigt, wie sie einander zugeordnet sind und sein sollen. In Treue, in selbstaufopfernder Liebe, Unterordnung der eigenen Interessen unter das Heil und Wohl des anderen und so weiter. Und da ist grundsätzlich keine Möglichkeit gegeben, diese Beziehung aufzulösen. Diese Möglichkeit wird nicht gezeigt oder gesagt, dass man das könne unter bestimmten Umständen. Mose, Jesus und Paulus, die hier erwähnt werden, also Paulus nicht in dem Text, aber Mose, Jesus und Paulus, sie lehren, Gott hat die zwei zu einem zusammengefügt und was Gott zusammengefügt hat, darf kein Mensch trennen. Und da finden die Pharisäer, die finden immer etwas, nicht wahr? So wie der Teufel in der Versuchung Jesu in der Wüste. Aber es heißt doch auch, sie finden eine Bibelstelle, die etwas anderes zu sagen scheint, die doch Scheidungen zulässt, und zwar noch ziemlich liberal, denken sie. Und sie beziehen sich auf Anweisungen im 5. Buch Mose, Kapitel 24, die ersten 4 Verse da. Ich lese das nicht vor, aber es geht da Darum, wenn wir das genau lesen, dann sehen wir, dass das nicht eine Erlaubnis einer Scheidung mit der Bedingung eines Scheidebriefs ist. Das ist nur die Interpretation der Pharisäer. Es heißt dort nur, dass ein Mann, der seine Frau mit einem Scheidebrief entlässt, dass er diese dann nicht wieder zu sich nehmen darf, wenn sie zwischendurch einen anderen geheiratet hat, der sie dann auch wieder wegschickt. Dann kann der Erste sie nicht einfach wieder zurücknehmen. Also die Frauen so hin und her schieben zwischen den Männern. Das wird dort an dieser Stelle gesagt. Und diese Stelle, die setzt eigentlich nur voraus, dass es diese Praxis der Entlassung mit Scheidebrief gegeben hat. Wir lesen sonst an keinem anderen Ort in der Schrift darüber. Aber diese Praxis muss es gegeben haben. Und Jesus sagt, Mose hätte so etwas erlaubt. Sie setzt eben voraus, diese Praxis und diese Erlaubnis von Mose, dass die Männer in dieser Weise ungerecht gehandelt haben an ihren Frauen. Und Mose hat deshalb angeordnet, wegen der Hartherzigkeit der Männer, dass die Frauen einen Schutzbrief bekommen müssen, in dem steht, aus welchem Grund der Mann sie entlassen hat. Da müssen diese Männer das aufschreiben und der Frau mitgeben. Und so wurde diese Frau dann nicht als Schuldige verurteilt. Sie konnte den Brief vorweisen und zeigen, dass sie nicht wegen Ehebruchs oder Hurerei verstoßen wurde. Und so konnte sie dann auch wieder die Frau eines anderen Mannes werden, der sie versorgte. Damals war eine Frau ohne Versorgung, wenn sie keinen Mann hatte. Also das war eine barmherzige Anordnung, ein Akt der Barmherzigkeit zugunsten der Frauen, die sonst der Hartherzigkeit der Männer ausgeliefert wären. Das war aber nicht ein Freibrief für solche Männer, ihre Frauen aus beliebigen Gründen wegzuschicken. Und sie müssten dann einfach einen Brief schreiben und dann könnten sie ihre Frauen wegschicken und ihrem harten Schicksal ausliefern. Mose hat diese Praxis erlaubt, um die Frauen zu schützen, nicht um Scheidungen zu erleichtern. Und dann hat sich das offenbar so eingeschlichen, dass eben diese hartherzigen Männer, zu denen Jesus auch die Pharisäer zählt, dass sie eine gangbare Praxis daraus gemacht haben. Ja, wenn du deine Frau wegen irgendeiner Kleinigkeit entlassen willst, dann schreibe ihr einfach einen Scheidebrief und dann ist die Sache geregelt. Das war von Anfang der Schöpfung nicht so gedacht, sagt Jesus. Gott hat nicht so etwas sich gedacht, dass das passieren sollte. Jesus wiederholt und fasst dann zusammen: Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und der Herr sagt damit, es gibt keine Ausnahme, die Scheidung und Wiederheirat erlaubt. Punkt. Aber er sagt doch, außer wegen Hurerei. Also wenn die Frau oder der Mann sexuelle Beziehungen mit anderen hat, dann ist es erlaubt zu scheiden. Und das ist aber genau genommen keine Ausnahmeerlaubnis, sondern es ist eigentlich mehr eine konsequente Antwort. Wenn ein Partner Hurerei betreibt und darin bleibt, dann hat er den Bund der Ehe bereits gebrochen. Und die Scheidung ist dann nur noch die offizielle Feststellung dessen, was bereits Tatsache ist. Dieser eine, der Hurerei betreibt, oder diese eine, hat den Bund der Ehe gebrochen. Er ist daraus ausgebrochen. Und die Scheidung stellt das fest. Paulus erklärt auch, dass die Scheidung möglich ist, wenn ein ungläubiger Partner den Gläubigen mutwillig verlässt. Zum Beispiel, weil er aufgrund dessen Glauben nicht mehr mit ihm zusammenbleiben will. Das beschreibt der Apostel im 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16. Da dürftet ihr auch selbst nachlesen. Auch hier ist der Bund der Ehe gebrochen worden, wenn ein Partner mutwillig den anderen einfach verlässt. Der gläubige Teil hat keine Schuld daran, wenn er oder sie diese Scheidung nicht wollte und ist in diesem Fall nicht gebunden. Und dieses Nicht-Gebunden, das bedeutet nicht mehr an die bisherige Ehe, an den bisherigen Partner gebunden. Und das bedeutet damit auch, er oder sie ist frei, wieder zu heiraten. Und das gilt auch für diejenigen, die durch Hurerei betrogen wurden. Sie können geschieden werden und wieder heiraten. Vers 9 sagt Jesus, dass nur derjenige Ehebruch begeht, der scheidet und sich wieder verheiratet, außer aufgrund von Hurerei. Die griechische Grammatik in diesem Vers steht so, dass beides, Scheidung und Wiederheirat, erlaubt ist im Fall von Hurerei. Oder bei Paulus dann im Fall von böswilligem Verlassen oder mutwilligem Verlassen. Und das ist in diesem Abschnitt hier, in diesem Diskurs Jesu mit den Pharisäern, ist das natürlich nur eine Nebenfrage. Aber er hat es gesagt. Die Hauptaussage ist, was Gott zusammengeführt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Die Ehe ist grundsätzlich eine von Gott geschaffene Einrichtung, die nur durch den Tod des einen Partners beendet werden kann. Wir erfahren nicht, was die Pharisäer mit dieser Antwort machen. Sie erwidern nichts mehr oder es ist nicht aufgeschrieben. Und das ist auch darum nicht so wichtig. Für uns ist etwas anderes wichtig. Für uns ist wichtig, wie der Herr ihre schlechten Motive beurteilt. Die Jünger jedenfalls haben offenbar klar erkannt, was Jesus meinte. Und das ist eine harte Nuss für sie. Seht ihre Reaktion. Und es mag auch für uns eine harte Nuss sein. Gerade in einer Zeit, in der es nicht nur in der Welt, sondern auch unter Christen normal geworden ist. Die Scheidungsrate ist auch bei Christen in Richtung 50% gegangen. Das ist erschreckend, nicht wahr? Das ist normal geworden, dass man sich aufgrund von Dingen scheiden lässt, die gar keine legitimen Gründe sind. Wir haben uns auseinandergelebt. Ist ein Grund. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Die Liebe ist nicht mehr da. Das sind aber Umstände, die kommen natürlich in jeder Ehe vor. Nicht alle diese, aber es passiert jedem, dass er Schwierigkeiten hat, so zu lieben, wie das Wort Gottes uns das zeigt, den Partner so zu lieben. Diese Dinge passieren jedem in der Ehe und sie sind nicht Gründe für eine Trennung, sondern sie sind Gründe, sich zu bemühen, Gottes Hilfe zu suchen und pastorale Hilfe zu suchen. Aber Gott erlaubt die Trennung in diesen Fällen nicht. Es kommt nicht vor in seinem Wort, das gibt es einfach nicht. Vielleicht haben sich die Jünger dann gedacht, als sie das zuerst hörten, dass Jesus etwas barmherziger wäre und dem Trend der Zeit ein wenig mehr beipflichten würde. Die meisten von ihnen waren ja auch verheiratet und sie kannten die Herausforderungen und die Spannungen in einer Ehe. Aber als sie sahen, wie unerbittlich der Herr ist, dass er keinen Ausweg aus dem Kampf um die Einheit gewährt, da scheinen sie fast enttäuscht und desillusioniert. Wenn das so ist, dann ist es wirklich das Beste, man heiratet überhaupt nicht. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie nehmen? Hatten sie erwartet, dass der Herr sagt, ja, wenn es dann doch zu schwierig wird, ist es besser, dass man sich trennt, anstatt dass man sich weiter gegenseitig das Leben schwer macht. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört, oder? Das wäre dann so eine Art Haftpflichtversicherung für die Ehe. Wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann kannst du aussteigen. Das ist dann besser, als wenn man sich das Leben schwer macht. Das gibt es bei Gott nicht. Was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Ja, und auf eine Weise gibt der Herr den Jüngern dann recht in seiner Antwort. Für einige Menschen ist es vielleicht wirklich besser, nicht zu heiraten. Nämlich für diejenigen, sagt er, die dieses Wort nicht fassen. Dieses Wort, das ist das Wort von dem zu einem Fleisch untrennbar zusammengefügt sein. Dieses Wort muss man kennen, bevor man die Ehe eingeht. Das muss man wissen. Oder wenn jemand das vorher noch nicht so erkannt hat, dann muss er spätestens jetzt, also die ihr heute hier seid, ihr hört es jetzt hoffentlich nicht zum ersten Mal. Wenn du das Wort kennst, dann weißt du, ich kann mich da nicht mehr aus der Affäre ziehen und davonlaufen, wenn es schwierig wird oder auch ganz schwierig wird. Die Ehe ist ein Bund fürs Leben. Wenn jemand nicht glaubt, dass er mit Gottes Hilfe darin bleiben und sie die Ehe zu einer Quelle des Segens machen kann, mit Gottes Hilfe, der sollte diesen Bund besser nicht eingehen. Von Anfang an nicht eingehen. Jesus sagt, es gibt solche, die verschnitten sind, das heißt, zur Ehe unfähig sind. Das Wort Verschnittene, das bezeichnet ursprünglich eigentlich Eunuchen im leiblichen, körperlichen Sinn. Aber hier benutzt es der Herr auch für geistliche Umstände. Jemand kann zur Ehe unfähig sein von Geburt an, vielleicht durch einen Geburtsfehler oder eine Behinderung. Oder jemand könnte durch Menschen verursacht zur Ehe unfähig sein, Menschen, die ein so schlimmes Elternhaus erlebt haben, dass sie dadurch wirklich beziehungsunfähig wurden, oder Menschen, die auf so schlimme Weise missbraucht wurden, dass sie das nicht mehr können. Und dann gibt es aber auch Gläubige, Menschen, die sich, so sagt der Herr, um des Königreichs der Himmel willen selbst verschneiden. Also das heißt nicht, dass sie sich kastrieren, sondern das heißt, dass sie auf die Ehe verzichten. Sie halten sich für nicht fähig, eine Ehe zu führen, neben dem, dass sie sich vollständig im Königreich Gottes engagieren. Sie wollen sich von menschlichen Bindungen freihalten, um ganz dem Herrn zu dienen. So sagt der Apostel Paulus zum Beispiel, dass er es besser hält, wenn man in dieser Weise unverheiratet bleibt, so wie er. Aber dann sagt er auch, dass jeder seine eigene Gabe hat. Die Schöpfung von Mann und Frau zeigt, dass die beiden grundsätzlich füreinander geschaffen sind. Grundsätzlich sind die Menschen für die Ehe geschaffen, um in einer Ehebeziehung zu leben. Was der Herr darüber sagte, sollte die Jünger und uns nicht entmutigen. Er wollte nicht, dass wir die Ehe so verstehen, dass sie ein Gefängnis ist, aus dem man nie mehr herauskommt, sondern sie ist Gottes wunderbare Einrichtung, nicht wahr? Durch die wir, Mann und Frau, sich aneinander erfreuen und Gott, unseren Schöpfer, verherrlichen. Und wenn diese Einheit ganz schwierig zu leben und zu verwirklichen ist, dann sind wir nicht auf uns selbst geworfen, sondern auf den Herrn, der die Hilfe seines Geistes bereitstellt. Bevor Paulus im Epheserbrief diese Anweisungen für die Eheleute gibt, einen Vers vorher, im Vers 18 und 19, da sagt er: Werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und das ist so. Die Eheleute, die nachher gleich erwähnt werden, die Eheleute, die miteinander in der Gemeinde auf diese Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie eben einander zusprechen und zusingen und die Gemeinschaft des Geistes pflegen, um mit dem Geist erfüllt zu werden, die können aus seiner Kraft auch die Herausforderungen des Einfleischseins annehmen und erfüllen. Ohne ihn geht es nicht. Sowieso nicht. Und darum haben wir, Barbara und ich, damals, als wir geheiratet haben, als Motto für unsere Ehe das Wort Jesu aus Johannes 15 gewählt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Lasst uns das für unsere Ehen auch in Anspruch nehmen. Amen.